Domradio. Beratung.
Wir alle kennen das Weihnachtslied. Es ist ein Ros entsprungen, in dem heißt es, und hat ein Blümchen gebracht mitten im kalten Winter. Und von blühenden Rosen können zurzeit alle Gärtner ein Liedchen singen, denn der Winter ist warm, zu warm. Wie man mit den Folgen dieses warmen Gartens am besten umgeht, darüber wollen wir heute mit Landschaftsarchitektin und Gartencoach Claudia Vogelsang sprechen. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich auf die Sendung. Eigentlich ist um diese Zeit schon längst Winterruhe im Garten, aber wo man auch hinschaut, überall sieht man noch bunte Farbtupfer. Was also tun mit Rosen, mit Oleander, mit Geranien, die sonst längst unter Reisig in Jutesäcken oder in Kellerräumen im Winterschlaf liegen? Zum Beispiel, meine Oma hat immer ihre Rosen angehäufelt, aber die Frage ist, darf ich sowas, wenn sie jetzt noch blühen? Und was passiert, wenn jetzt doch einmal der Frost kommt? Claudia Vogelsang ist zu Gast, Landschaftsarchitektin und Gartencoach. Heute kann man fast schon im T-Shirt hier sitzen und das macht mit dem Garten was. Ja, was passiert, wenn jetzt nochmal der Frost kommt?
Ja, das ist dann wirklich nicht so ganz einfach, weil tatsächlich jetzt die Pflanzen teilweise wieder in Saft gehen. Das heißt, also zum Beispiel die Hasel, die blüht, was ganz dramatische Folgen hat, weil nicht nur die Nüsse nächstes Jahr weniger werden, sondern die eigentlich erste Futterlieferant für Bienen sind. Und wenn die Bienen diese Hungerzeit nicht überleben, dann wird die ganze Bestäubung von allem, was danach kommt, Obst, Gemüse, alles darunter leiden. Deshalb, ja, ist es ein Problem. Und bei den Rosen zum Beispiel kann man sagen, nicht schneiden, das ist auf alle Fälle sicher. Es gibt allerdings auch manche Rosen, denen macht es nichts, die blühen sowieso bis Einbruch des Frostes. Also New Dawn zum Beispiel ist eine bekannte Kletterrose, die macht das immer so. Generell muss man aber sagen, wenn die nochmal in Saft gehen, dann heißt das, die machen alle Rohre nochmal auf, dass wirklich die Nährstoffe und alles wieder fließt. Und das ist genau das andere, was eigentlich normalerweise im Herbst passiert. Es wird kälter, die Pflanzen ziehen ihre Nährstoffe aus den Blättern ab, ziehen sich zurück, machen nach außen zu und reduzieren innen das Wasser oder lagern Salze ein, damit nicht so schnell der Frost kommt. Und diese Schutzmechanismen, die gibt es im Moment nicht. Und deshalb würde ich also auch mit Winterschnitt im Moment vorsichtig sein. Wobei ich ein ganz tolles Buch, kleines Handbuch Winterschnitt von Obst- und Ziergehölzen aus dem Ulmer Verlag entdeckt habe, das nicht nur sehr spezifisch für Obst und Ziergehölze zeigt, was man am besten wie schneidet, sondern vor allen Dingen auch hinten drin eine tolle Tabelle drin hat, was man an Ziergehölzen gar nicht schneidet. Ne? So, ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt noch so warm ist, dann hat man Lust, nochmal in den Garten zu gehen. Aber bitte nicht zu viel die Schere schwingen.
Also lieber dann doch den Kaffee trinken, wenn dann mal wieder die Sonne rauskommt und das genießen. Die Frage ist, soll ich die Rosen denn zum Beispiel trotz der Blüte schon mit Reisig eindecken?
Nee, das ist genau das Gleiche. Wenn ich den Reisig eindecke oder anhäufle, dann mache ich es denen ja warm. Das ist ja die Decke, ne, die sie vor dem Frost schützen soll. Das heißt, dann wird es noch mal wärmer und dann ist noch mal mehr die Pflanze motiviert auszutreiben. Also da muss man jetzt wirklich, letztendlich ist es die Gartensaison nicht zu Ende. Man muss weiter genau beobachten, wie sich das Wetter zeigt. Und erst ab -5 Grad darf man dann die empfindlichen Pflänzchen dann auch mal einpacken, so die ganz zarten.
Wie mache ich das denn? Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich die dann gerade eingepackt habe und winterfest gemacht habe und dann wird es wieder warm, weil es war jetzt schon mal 1-2 Tage kalt und es wird wieder warm. Muss ich dann immer einpacken, auspacken und so weiter?
Tatsächlich muss man das tun. Also Jute ist relativ gut, was den Luftaustausch angeht. Trotzdem, wenn es richtig doll ist, muss man auch da aufmachen. Aber die Noppenfolie auf alle Fälle, weil da sich sonst Kondenswasser bildet und dann schimmelt das. Oder wenn es zu warm wird, dann treibt das eben auch aus und das ist absolut nicht gut.
Ja, ich habe es gemerkt, dass zum Beispiel die Barbara-Zweige wirklich nach 2 Tagen im Wasser die ersten Blüten zeigten und es gab Winter und Wochen, wo man wirklich lange gewartet hat und erst nach Weihnachten die Blüten zu sehen war. Das hat sicher auch damit zu tun, dass es insgesamt so warm ist.
Ja, also die Pflanzen haben einfach noch nicht abgeschlossen. Das ist wirklich, ich bin sehr gespannt, wie sich das Jahr noch entwickelt.
Die Tiere machen dann auch noch keinen Winterschlaf?
Nein, die Tiere machen noch keinen Winterschlaf und das hat natürlich auch Konsequenzen, zum Beispiel für die Eichhörnchen, die ja Winterruhe haben, aber nicht richtig Winterschlaf, die kommen raus, wenn es warm wird, die haben aber gar nicht so viel Nüsse gesammelt, dass sie jetzt so viel draußen sein können und da habe ich eine wunderbare Idee, ein Ideenbuch Nützlingshotel, auch aus dem Ulmer Verlag, für ganz viele Tiere, Igel, Vögel, Käfer und eben auch eine wunderbare Eichhörnchen Kiste mit einer Klappe. Eichhörnchen spielen gern, die finden das bestimmt schnell raus, die man selber bauen kann, wo man dann, wenn es dann zu lange kalt ist, dann doch die Eichhörnchen auch mit über den Winter kriegt. Und für Leute, die jetzt gerne irgendwie mit, im Winter ist man immer gerne am Stricken und Wolle arbeiten, habe ich noch eine sehr süße Idee, mit Filzwolle Hütchen zu stricken, die dann in 60 Grad in der Jeans, in der Waschmaschine schön verfilzen und dann da Meisenknödel reintun und mit einem Schaschlikspieß so die quasi verbinden. Das sieht schön bunt und lustig aus und die kleinen Meisen können sich unten dran festhalten und Feinde kommen da ja auch nicht dran. Das finde ich eine sehr nette Idee.
Ja. Also das heißt, wer was stricken will, im Moment nicht den Pullover zum selber anziehen, da kommt man ins Schwitzen, sondern dann für die Meisenknödel sozusagen eine Halterung erstellen. Das ist eine Möglichkeit, wenn man denn im Moment mit der Wolle was machen will. Wenn man richtig aktiv sein will, noch was tun will, dann kann der ein oder andere vielleicht noch den Rasenmäher auspacken, was wir mit dem Rasen machen, der inzwischen echt wieder lang geworden ist, was mir noch nie im Dezember passiert ist. Da wollen wir gleich drüber reden. Der Rasen. Unglaublich lang ist der geworden. Also ich habe erst versucht zu ignorieren und habe gedacht, nee, im November ist der letzte Rasenschnitt gemacht, im Dezember kann doch gar nicht sein. Anfang November habe ich ja schon gedacht, ich bin spät dran mit der letzten Rasenmäherrunde, aber inzwischen sieht es wirklich aus, als könnte er nochmal gemäht werden. Muss ich das wirklich tun, Claudia Vogelsang?
Ja, kann man auf alle Fälle tun, wenn man ein Elektromäher hat, ist es ja kein Problem, ne? Also die Benzinmäher sind meistens eingemottet und die lässt man am Ende der Saison leerlaufen, damit sie keine Rückstände im Tank haben und da irgendwas zugesetzt wird. Aber ab 8 Grad plus wächst der Rasen weiter. Übrigens leider auch das Unkraut. ansonsten, ja.
Also man kann mähen, ich möchte aber eigentlich nicht. Zumal der Rasen gerade von diesem vielen Wasser ganz matschig, patschig ist. Ich glaube, da muss ich warten, bis es trocken ist.
Das Matschig-Patschige, das führt halt dann auch leider oft zu sogenannten Hexenringen. Also wenn sich plötzlich im Rasen so kreisrunde Pilze, also Pilze in einem großen Kreis, so wie wenn das mit Zauberhand gemalt wäre, deshalb heißen die eben auch Hexenringe. Das sind die Fruchtkäuper von einem unterirdischen Pilzmyzel. Und das ist jetzt auch wieder häufiger, weil eben es relativ warm und feucht ist, letztendlich Herbstwetter. Ne?
Ja, mir ist es auch aufgefallen, dass viele Pilze da sind. Wenn man da vorbeikommt, dann gehen die ja schon quasi, wenn man halb drauf tritt, dann sind sie ja schon weg. Aber was tue ich, damit diese starke Feuchtigkeit, die da drin ist, diesen Pilz sich nicht ausbreiten lässt?
Ja, das ist tatsächlich das sogenannte Pilzmyzel. Das ist der eigentliche Pilzkörper. Das ist so eine Art Filz von Pilzfäden unter der Erde. Und wenn man die loswerden will, dann ist es am besten, man nimmt einfach einen Spaten und haut den senkrecht in die Erde rein. Und das mehrfach. Dann ist da Luft dran, ja. Das kann besser abtrocknen. Und es ist ein bisschen auch Licht dran. Und das Wasser läuft besser ab und das sind beides Dinge, die Pilze nicht mögen, weil das verändert dann das Kleinklima. Und wenn es gar nicht geht, dann würde ich auch mal gucken, vorsichtig ein bisschen Kalk auszustreuen. Wobei das halt dann auch wirklich nachhaltige Wirkung für die direkte Umgebung hat. Da darf man nicht zu viel machen, sonst verbrennt man was.
Und wenn ich jetzt wirklich eigentlich gar keine Lust mehr habe, den Rasen zu mähen, kann ich den auch getrost so lassen oder ist das eher ungünstig?
Och, das geht schon. Also dann muss man halt im Frühjahr richtig, also erstmal den Rasen anders einstellen, dass er höher mäht, ne? Und dann wird er trotzdem fransig werden, weil ein Teil halt liegt. Aber insgesamt ist er dann kürzer und dann stellen sich die Rasenhalme besser auf und dann kann man 2 Tage später, wenn man dann, muss man halt ein zweites Mal mähen, nicht so lang dazwischen Pause lassen und dann hat er wieder eine gleichmäßige Frisur, sage ich jetzt mal, und dann sieht das wieder okay aus. Aber man muss halt dann im Frühjahr ein bisschen mehr investieren.
Geht schon. Auch was das Unkraut angeht, wer weiß. Aber wer weiß, vielleicht ist das Frühjahr dann auch länger frostig und länger kalt.
Ja, also ich würde empfehlen, wer kann, heute bis 16 Grad raus und Unkraut jeden so viel wie möglich, weil dann hält es nämlich im Frühjahr, wenn sowieso so viel Neues kommt, auch ein bisschen länger vor.
Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, ein ganz guter Tipp. Wer also keine Lust hat auf Weihnachtsstress, der kann ein bisschen im Garten entspannen beim Unkraut rupfen.
Genau.
Es ist recht warm draußen. Man vertut sich wirklich, wenn man mit Mütze und Schal heute rausgeht, dann kommt man ins Schwitzen, wirft alles am besten von sich und hat Lust auf den Spaziergang draußen im Grünen. Claudia Vogelsang, wir sprechen hier über den warmen Winter und die Auswirkungen auf den Garten. Das hat ja auch die Auswirkung, dass wir vielleicht noch Dinge tun oder sammeln können, an die wir sonst gar nicht denken im Dezember.
Ja, zum Beispiel könnte man, wenn man jetzt draußen spazieren geht, schauen, wo es noch Wildrosen gibt und Hagebutten sammeln. Nicht zu viel, damit auch für die Tiere noch was übrig bleibt, aber das würde eine tolle, leckere Marmelade ergeben mit Orangensaft und Rum. Habe ich hier ein tolles Rezept. 2 Kilo Hagebutten, 3 Bio-Orangen, 1 Kilo Gelierzucker 1:1 und 40 Milliliter brauner Rum. Daraus lässt sich doch eine wunderbare Weihnachtsvitaminbombe bauen. Das ist halt, Hagebutten weiß man vielleicht noch von Kinderstreichen. Da drin sind so feine Härchen, die man wunderbar als Juckzeug benutzen konnte. Die müssen raus. Also muss man, wenn man die Hagebutten so kurz mal aufgekocht hat und dann weich gekocht, muss man die mit der flotten Lotte mit dem Feinen raus sieben. Aber dann kann man... kann man das wunderbar machen, ne? Mit die Orangen dann auch, die Früchte raus und alles zusammen in den Topf und oder auch mit dem Pürierstab nachher noch, wenn man das doch selber rauspult und dann richtig, wie man Marmelade kocht, sprudelnd aufkochen und...
Und dann hat man sie entweder für sich, für den Weihnachtstisch oder aber möglicherweise als Geschenk. In der zweiten Sendestunde wollen wir auch noch ein paar Tipps geben, was man denn so aus dem Garten verschenken kann oder welche Bücher man irgendwie vielleicht auch noch verschenken kann an Gartenliebhaber. Aber in der nächsten Heimstunde, gleich nach den Nachrichten um 20:30, wollen wir noch über Blumenzwiebeln sprechen. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe großes Glück. Ich habe nämlich zu meinem Geburtstag im Oktober welche bekommen und habe es einfach nicht geschafft, sie einzusetzen. Und es ist so warm, ich kann das noch tun. So ein warmer Winter, der ist richtig Arbeit und dabei kommt noch nicht mal was besonders Schönes dabei rum. Gibt es nicht auch ein paar Vorteile, die sich mit dem Ausbleiben der klirrenden Kälte verbinden lassen? Das möchte ich gerne wissen von meinem Gast, Gartencoach Claudia Vogelsang. Was kann man denn Schönes tun?
Ja, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, Blumenzwiebeln pflanzen. Ja, also wenn wir hier 15 Grad plus haben, da sind ja schon die Frühlingsblüher fast draußen. Und solange das so warm ist, kann man die immer noch setzen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das jetzt erst tut, weil die brauchen einen Kälteschock und dann diesen Wetterwechsel kalt-warm. Und dann kann man das jetzt noch prima machen. Und es gibt deutlich mehr als nur Krokus, Tulpen und Narzissen. Ich würde gerne mal die Hörer ermutigen, was anderes zu machen. Es gibt zwar wenig Bücher dazu, aber jetzt gibt es Neues und ich will mal nur kurz die Liste vorlesen von A bis Z an Blumenzwiebeln.
Aber nicht alle.
Was es gibt. Ganz schnell. Alpenveilchen, Blaustern, Dahlia, Gladiolen, Sternberge, Hasenglöckchen, Herbstzeitlosen, Hundszahn, Hyazinthe, Kaiserkrone,
also
Märzenbecher,
Menge.
Tulpen,
schnell Z.
Winterling, Zierlauch.
Also viele, viele Blumenzwiebeln gibt es. Ich habe tatsächlich welche zum Geburtstag bekommen. Im Herbst habe sie noch nicht eingesetzt und werde das also noch tun können. Das klingt jetzt nach so einem dicken Wälzer. Ist das eher was für Fachleute oder wäre das auch für mich so als mit dem nicht so grünen Daumen interessant?
Nein, also die Frau, die das geschrieben hat, die Elisabeth Schmidt, ist zwar Fachfrau und platzt vor Wissen, aber sie hatte super Lektoren. Die haben alles hervorragend auf den Punkt gebracht, alles sehr laien- und lesefreundlich. Und diese Liste zum Beispiel, die zeigt dann auch ganz genau, wann man die einzelnen Sorten noch setzen kann.
Wobei man ja jetzt sieht, dass sich das verschiebt. Also normalerweise würde ich jetzt eben keine Blumenzwiebeln mehr einsetzen, wenn das Wetter so warm ist. Geht es noch? Was ist denn, wenn da schon sowas raussprießt?
Das macht nichts. Viel, viel wichtiger ist, wie man die richtig setzt. Ja, also die müssen den Lebensbereichen entsprechend sitzen und... und dann müssen sie ungefähr, man sagt, die Höhe einer Zwiebel mal 2, das ist die Tiefe, in der man sie setzen muss. Und man muss natürlich...
Und wie viel Abstand zwischen den einzelnen?
Das kommt auch drauf an. Also meistens sind Tulpen und sind ein bisschen mehr Abstand, aber immer ein bisschen zusammen, weil eine einzelne Tulpe sieht oft komisch aus. Also schon immer so ein bisschen in Grüppchen, wobei man die Tulpen jeweils ein einzelnes Loch buddeln muss, während man zum Beispiel für so kleine wie Krokus oder Winterlinge, da kann man ja eine Fläche ausbuddeln und die dann nebeneinander setzen und...
Wenn man die jetzt einsetzt, also eigentlich viel später als normal gedacht, 2 Monate später, kommen die auch 2 Monate später raus, oder?
Das kann sein, dass sie dann auch tatsächlich später kommen. Es hängt aber dann einfach wirklich vom weiteren Ablauf ab. Um nochmal zurückzukommen auf diesen Austrieb, der schon da ist, deshalb vorsichtig Erde drauf tun, ne? Nicht zu doll drücken, damit man den Keim nicht oben abbricht. Aber sonst kann man das prima machen.
Wollen wir gleich mal noch ein bisschen dabei bleiben. Ich bekomme so richtig Lust, auch mal was auszuprobieren in Richtung Blumen, Zwiebeln, wenn da nicht jetzt bald Weihnachten wäre. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht sollte man tatsächlich so einen milden Tag wie heute mal ausnutzen und sich die Finger schmutzig machen. Heute Morgen habe ich noch gedacht, ach nee, jetzt so im Garten arbeiten im Dezember, aber so langsam, aber sicher kriege ich richtig Lust dazu. Claudia Vogelsang schwärmt hier mir einen vor, was man alles noch tun kann. Und ich bekomme so richtig Lust, auch mal was auszuprobieren in Richtung Blumenzwiebeln. Andererseits bin ich schon beim Pflanzen von Krokus und Co. auch immer wieder unsicher. Bin kein geübter Gärtner. Außerdem ja blühen gar nicht immer alle, die ich gesetzt habe. Was muss ich beachten, damit sich die Arbeit lohnt, Frau Vogelsang?
Also letztendlich gibt es eigentlich nur 2 Aspekte, die man bei Zwiebeln beachten muss. Es ist Düngen, ja. Also die Pflanze kann ihre Blüte nur aus der Speicherknolle entwickeln. Also muss die auch genug Futter haben. Das heißt, nach der Schneeschmelze, wenn es einen Schnee gegeben hat oder sonst halt im frühen Frühjahr, düngen, damit die auch wirklich gutes Futter haben, loszukommen. Und dann ganz, ganz wichtig, das Laub stehen lassen, bis es wieder richtig gelb ist. Das fällt dem einen oder anderen schwer. Es ist dann gut zu gucken, wo man die Pflanzen hinsetzt, damit man das vielleicht nicht so sieht. Aber das ist ganz wichtig, dass die Zwiebeln ausreichend Photosynthese bilden können, um für das nächste Jahr wieder ein Reservoir zu bilden. Und wenn man das macht, dann gibt es eigentlich nur noch einen Aspekt, den man überlegen muss. Sind es sommerblühende oder sind es herbst- oder frühjahrsblühende Zwiebeln oder Knollen? Ist es nämlich so, die sommerblühenden, die kommen witzigerweise von der Südhalbkugel und sind nicht winterhart. Und die frühjahrs- und herbstblühenden sind in erster Linie auf der Nordhalbkugel zu Hause und die sind auch winterhart. Also muss man die sommerblühenden nach der Blüte, also im Herbst, spätestens Anfang Frost raustun. Bei Dahlien zum Beispiel wartet man einfach, die haben ja einen sehr wässrigen Stiel und wenn dann einmal der Frost drin war und die irgendwie das alles matsch geworden ist, dann buddelt man die aus und lagert die für den Winter ein.
Aber vieles lässt man ja einfach die ganze Zeit drin. Ich frage mich dann nur immer, wenn man im Sommer was anderes da hinsetzt oder mal umgräbt, kann das da einfach wirklich so drin bleiben oder nimmt man sie doch besser raus?
Ja, da geht dann schon das ein oder andere verloren. Und seit Jahren nehme ich mir vor und habe es nie geschafft, schöne kleine bunte Steinchen zu malen, die ich dann da drauf lege als Memo, hier ist noch was. Ist natürlich eine tolle Idee, wenn man Kinder hat und so. Oder wer jetzt Zeit und Lust hat und Lust auf Basteln, auch zwischen den Jahren mal irgendwie was. Wäre das eine tolle Idee, sowas zu tun? Sicherer ist aber tatsächlich,
hier
sie
wohnt eine Tulpe. Kleines Schild, eine Wohnung.
Zum Beispiel oder einfach ein Blümchen oder was auch immer. Und dann ist natürlich jetzt auch das Problem, es ist warm und das Ungeziefer ist auch noch unterwegs, speziell die Wühlmäuse, ja. Und die sind ja quasi darauf abonniert, als Winterspeise unsere heißgeliebten Blumenzwiebeln aufzufuttern, weil da eben viel Stärke eingelagert ist. Wenn man das nicht möchte, kann man versuchen, mit ganz feinem Draht so Pflanzkörbe zu gestalten und die Zwiebeln in diesen Draht zu setzen. Natürlich muss nach oben offen sein, dass die Triebe raus können, aber das hilft, weil die Wühlmäuse relativ nah am Boden auch nur sind.
Ist das wirklich so wild? Also, weil man setzt ja bei den Blumenzwiebeln auch einige, also wenn da so ein bisschen Schwund ist.
Ja, ein bisschen Schwund ist immer das. Ist so, aber je nachdem, es gibt Zwiebeln, die mögen die halt besonders gerne und andere, die mögen sie nicht so gerne. Und ja, dann ist das dann halt schon ein Problem, ne?
Also es ist wirklich sehr, sehr mild und es gibt halt Vor- und Nachteile, worüber wir ja jetzt sprechen, aber ich überlege mir doch halt, ja, bei diesen Knollenpflanzen, also es ist einerseits einfach, andererseits aber doch so ein bisschen diese Wissenschaft für sich. So richtig traue ich mich noch nicht daran. Also dieses Buch, was Sie da haben, würde mir helfen, da einen Einstieg zu finden.
Ja,
oder
auf alle Fälle. Das ist Elisabeth Schmidt, Zwiebelblumen, ganzjährig Beete gestalten von Kosmos. Und die haben das wirklich total schön gemacht, weil sie zum einen die Profi-Sachen, also Tulpen, und dann hat sie das mal ganz auseinandergefieselt für Tulpen und Dahlien, was es da eigentlich für Untertypen gibt. Und dann aber auch ganz viel Anregung, wie man da vortreiben kann, wie man mit Schädlingen und Pilzkrankheiten, wie man das präventiv machen kann, stellt ganz viele verschiedene Lebensbereiche auch vor, was im Schatten wächst, was im Steingarten wächst. Es gibt wirklich für alle Lebensbereiche auch Zwiebeln. Und ich finde es sehr beeindruckend. Und am Ende ist sogar für die, die gar nicht so sicher sind, richtige Pläne nach Farben zum Beispiel, ne? Dass man, wenn man jetzt unsicher ist, sich genau da quasi einen Pflanzplan abgucken kann.
Wobei, da muss das Beet ja genau die Form haben, die da vorgegeben ist. Das ist ja leider selten der Fall. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Wenn es so warm gerade ist und man hat vielleicht noch ein paar Blumenzwiebelchen übrig, ist das ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, auf
dass
alle
man,
Fälle.
Das ist außergewöhnlich, dass man sowas um die Jahreszeit noch verschenken kann.
Ja, es ist wirklich toll und dieses Buch ist lang ersehnt. Es gibt ganz wenig Bücher zu diesem Thema auf dem Markt.
Also Zwiebelpflanzen, das ist ein Thema ausnahmsweise jetzt im Jahr 2015 auch im Dezember. Ich fürchte, dieses Jahr bin ich besonders spät dran. Irgendwie fehlt so ein bisschen das kalte Wetter für die weihnachtliche Stimmung. Dabei finde ich es eigentlich sehr schön, gerade in der dunklen Jahreszeit auch mal gemütlich zu Hause zu sitzen und auch Geschenke selber herzustellen. Claudia Vogelsang ist zu Gast. Haben Sie schon alle Geschenke zusammen?
Oh nein, mir ging es ganz ähnlich, aber zum Glück habe ich hier ein wunderschönes kleines Bastelbuch, Kochbuch, Zauberbuch, Winterzauber, weihnachtliche Geschenke aus Garten und Natur heißt es genau. 24 Ideen für Ihren Adventskalender, also nächstes Jahr, beste Vorsätze, kann ich dann, wenn ich rechtzeitig damit anfange, wirklich kleine Geschenke für einen Adventskalender basteln.
Aber die kann man ja auch als Einzelne nehmen für Weihnachten.
Gott sei Dank. Und da sind nämlich noch richtig tolle und sehr ungewöhnliche Geschenke, finde ich. Zum Beispiel wäre ich nie auf die Idee gekommen, mit einem Hammer und einem Tuch Efeublätter zu drucken.
Das sieht ja richtig toll aus.
Ja, also das ist eine total geniale und dabei absolut einfache Idee. Wunderschön. Man nimmt ein schönes Leintuch, drapiert da einzelne Efeublätter ohne Stiel, würde ich jetzt mal sagen, da drauf, ja, und nimmt ein altes Geschirrtuch, legt das drüber als Schutz und dann wird losgehämmert. Zack, zack, zack. So lange, bis die einzelnen Efeublätter, man muss die auch wirklich einzeln so durchklopfen.
Also ich muss Holz drunter legen.
Ja, oder Pappe oder so, damit auch das von unten nicht sifft und so. Pappe sorgt das vielleicht besser auf, also fester Karton. So, und dann klopfe ich das durch. Und wenn das fertig ist, dann nehme ich das alte Handtuch und die Pflanzenreste ab, lege ein neues altes Handtuch drüber und bügle das so heiß, wie es irgendwie geht. Das fixiert das. Also Licht ist es nicht, aber man kann es bei 30 Grad waschen. Klar, mit der Zeit wird es auch irgendwann wieder blasser werden, aber ich finde es eine wunderschöne Idee für...
Also ich
quasi kein Geld, ne?
Finde, dass es extrem kräftig dann doch die Farbe rüberkommt.
Ja.
Die Frage ist natürlich, wie schafft man das beim Hämmern, wenn man dann drunter guckt, was sieht man schon, dass man dann nicht verrutscht? Das muss man wahrscheinlich erstmal an so einem Stoffläppchen üben. Aber dann hat man entweder eine wunderbare Geschenkverpackung, indem man mit dem Tuch das Geschenk gleich einpackt, oder aber man verschenkt das, was man da selber bedruckt hat als kleine.
Man kann Tischdecken machen, Servietten-Sets, was auch immer. Also ich finde das eine tolle Idee. Es geht auch, also es ging auch zum Beispiel im Herbst mit farbigem Laub, ne? Also da könnte man das auch machen. Aber da war eben doch im November einmal der Kälteeinbruch, dass die jetzt alle braun sind, leider.
Also wirklich spannend, ein ungewöhnlicher Vorschlag. Und Sie haben gesagt, da gibt es noch mehr davon.
Ja, sehr süß finde ich das Douglasienfußbad. Also für nach dem Weihnachts-Shopping-Marathon, wenn einem die Füße wehtun, könnte man sich sowas gönnen oder natürlich auch wunderbar verschenken. Da braucht man einfach 20 cm lange Ästchen mit Douglasientrieben und 500 Gramm Meersalz. So, und dann zupft man die Nädelchen alle ab. Haut das Meersalz und die Nädelchen in den Mixer oder Pürierstab,
fertig. So, und dann braucht man nur noch eine schöne Verpackung, zum Beispiel so ein Einmachglas mit so einem Gummi drum und macht noch ein nettes Zweiglein dran und ein nettes Schildchen und fertig. Wunderbar.
Und man hat was Persönliches verschenkt. Wenn man denn die Sachen im Garten hat, Douglasien, haben Sie sowas im Garten?
Nö, muss man natürlich in den Wald für gehen, das ist richtig. Und die ausgewachsenen Douglasien haben ihre Zweige leider auch so hoch, dass man da nicht so leicht drankommt. Muss man eher gucken, was man am Boden so findet, was der Wind gerade runtergeschüttelt hat.
So, da muss man sich ein bisschen halt auskennen, wie die genau aussehen
aber
und beschaffen sind.
Fichte würde auch gehen, ja, ich glaube mit Kiefer wird es auch gehen.
Also man könnte es probieren, auch mal mit anderen Nadelgeschichten. Nur das passt natürlich jetzt auch einfach duftmäßig so ein bisschen in diese Weihnachtsstimmung rein. Ne?
Ja.
Also Anregungen gibt es viele, um Geschenke zu machen aus Natur und Garten. Ja, und man kann halt sich auch selber was wünschen. Haben Sie da besondere Weihnachtswünsche, Frau Vogelsang?
Och, ja. Also ich habe mir dieses Jahr zum Geburtstag lauter Gutscheine schenken lassen, ja, weil ich mich einfach so wahnsinnig geärgert hat. Ich wollte gerne mehr Obstgehölze haben. Also so eine Handvoll Himbeeren für 2 Euro finde ich einfach ein Unding. Ja?
Das heißt, das wäre jetzt auch dann der weitere Weihnachtswunsch.
Das wäre mein Weihnachtswunsch. Man kann ja gucken, ob es in der Baum schon noch gibt. Johannisbeeren, die wahnsinnig gesund auch sind, schwarze Johannisbeeren mit ihren Antioxidantien oder wie im Sommer Saftscholle von Johannisbeeren ist lecker, Gelee ist super, wahnsinnig gesund. Was jetzt auch noch geht, sind Heidelbeeren, die brauchen nur ein kleines Moorbeet, das kann man jetzt noch eigentlich ganz schnell bauen und ansonsten sind die anspruchslos und unempfindlich. Und wer jetzt in der Nähe keine Baumschule findet, die Beerenobst anbietet, der kann zum Beispiel bei www.baumschulehorstmann.de oder so auf Obstbau spezialisierte, eine Obstbaumschule, die im Internet verkauft, www.lubera.com. Und ja, gucken Sie mal. Also da gibt es auf alle Fälle noch ganz viele Möglichkeiten. Und Beeren sind so lecker und so gesund und machen eigentlich ganz wenig Arbeit.
Und die Baumschule um die Ecke, die freut sich auch noch über den Besuch, weil die sind auch viel draußen und haben auch mehr zu tun.
Ja.
So wie wir alle im Garten haben die natürlich auch eine ganz andere Aufgabe als sonst im Dezember. Landschaftsarchitektin Claudia Vogelsang reicht mit ihren Weihnachtswünschen schon in das Gartenjahr 2016 hinein. Beerenobst zum Beispiel möchte sie gerne haben. Ist das ein neuer Trend, Frau Vogelsang?
Ja, Beerenobst generell, vor allen Dingen aber Wein. Also Wein, Trauben, Weinbeeren, das ist was immer mehr Leute entdeckt haben, dass im geschützten Umfeld von einem Haus eigentlich Wein in jeder Region wachsen kann. In raueren Gegenden muss man halt auf den richtigen Standort gucken und noch sorgfältiger und eben eine Sorte nehmen, die früh reif wird, dann ist das gar nicht so ein Problem. Und bei den Sorten hat sich wahnsinnig viel getan, auch durch die Verbraucher, die eben Spritzmittel nicht haben wollen und da haben Züchter sehr viel Engagement reingesetzt, krankheitsresistente Sorten zu entzüchten und solche, die mit klimatischen schwierigen Bedingungen besser zurechtkommen. Und ja, wenn man jetzt aber so einen Wein setzt, muss ich auch gleich sagen, lohnt es sich gut und lange zu überlegen, ja, weil das eine Pflanze ist, die hat man, wenn man das möchte, ein Leben lang in seinem Garten. Also die älteste noch tragende Weinrebe ist über 400 Jahre alt, nachweislich, ja. Die steht im slowenischen Maribor und ist unter 2 Sortennamen bekannt. Schwarzsamtne und, das wird die Kölner Hörer freuen, Blaue Kölner.
Ja, das hört sich ja wirklich spannend an. Gibt es denn von dieser Sorte Blaue Kölner auch Ableger hier in Köln?
Das ist es zumindest im Gespräch. In Maribor haben sie nach einigen Mühen es geschafft, diese alte europäische Sorte auf die heute verpflichtend einzusetzenden amerikanischen Unterlagen zu veredeln. Das ist notwendig geworden, weil in den 50er Jahren die berühmt-berüchtigte Reblaus von den aus Amerika eingeschleppt worden ist, wo unsere Sorten über Arten überhaupt nicht resistent waren. Da sind ganze Weinberge hops gegangen. Und deshalb, weil die amerikanischen Pflanzen natürlich da resistenter waren, musste man das heute machen. Und das ist tatsächlich verboten, wenn jetzt zum Beispiel ich in Omas Garten eine Weinrebe habe, die ich gerne für mich haben möchte. Ich darf mir davon keinen Ableger machen. Ich darf die nicht selber so ziehen. Weil das eben ein großes Risiko ist, dass diese Reblaus sich daraus wieder verbreitet und entwickelt.
Das muss man erstmal wissen.
Ja, das ist
Das heißt, wo kriege ich die Reben her?
Auch da gibt es spezielle Rebbaumschulen und in den meisten normalen Baumschulen gibt es dann auch tatsächlich Angebote zur Pflanzzeit. Und ja, also sie hatten aber auch noch gefragt wegen der blauen Kölner. Die soll im Rahmen der S-Bahn Stadt Köln tatsächlich auch hier nach Köln kommen. Ich weiß nur nicht, ob inzwischen schon ein Standort gefunden ist, wo man sie dann wirklich pflanzt.
Tja, wie finde ich als Laie die richtige Sorte? Ein bisschen traurig schon ist, wenn ich zum Beispiel Omas Reben nicht nehmen kann, wobei dann vielleicht der Wein gerade da so gut geschmeckt hat. Ich darf es offiziell nicht. Wie finde ich denn die richtige Sorte?
Ja, am besten ist wirklich zu einer Rebschule zu gehen und zur Erntezeit, weil die auch Verkostungen anbieten. Dann kann man eben auch mal gucken, wie das schmeckt, ne? Und das finde ich schon auch wichtig. Und es gibt wirklich auch Möglichkeiten, Wein wirklich im Kübel auf der Terrasse oder auf dem Balkon zu ziehen. Das ist einfach dann, man muss eine entsprechend schwachwüchsige Unterlage wählen. Und da ist es einfach toll, wenn man mit den Leuten redet und sagt, hier, was habt ihr? Habt ihr vielleicht die und die Sorte auch auf einer schwachwüchsigen Unterlage? Insofern ist es schon gut, sich da einen sorgfältigen Überblick zu machen, weil ja nicht unbedingt jeder Wein draus machen möchte.
Also wenn man das als Trauben einfach haben möchte zum Essen, ich habe das auch häufiger schon beim Discounter gesehen, kann man das da kaufen?
Würde ich nicht tun. Also das, nee. Dafür ist es einfach eine zu langlebige Pflanze und es ist dann doch ein bisschen Aufwand, die richtig zu entwickeln und nee, in dem Fall würde ich wirklich zu den Fachleuten gehen. Und wenn man sich jetzt von einem Buch her schlau machen möchte, ist ein Buch aus dem Kosmos Verlag, Wein aus dem Garten, eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, sich einen ersten Überblick zu verschaffen, was eigentlich alles wichtig ist, wie man zum Beispiel einen pH-Wert misst, was für Pflege, wie man selber veredeln kann, um auf Omas Lieblingsweinrebe zurückzukommen.
Wie viel Quadratmeter brauche ich denn, damit es auch Sinn macht, dass ich auch hinterher vielleicht ein, zwei Fläschchen mindestens rauskriege, sonst ist ja diese ganze Mühe umsonst.
Ach, es reichen eigentlich so, wenn man Wein machen möchte, reichen 35 Kilo. Je nach Weinsorte und Jahresbedingungen reicht da eine Rebe, je nachdem, wie man die zieht. Also man braucht einfach einen halben Quadratmeter Boden, wo man die reinsetzt und dann kann man durch das, wie man die zieht, also ob man die nach oben zieht oder ob man sie nach zur Seite zieht, ja, ob man sie als Pergola zieht, je nachdem kann man dann bestimmen, wie viel Ernte man auch hat. Und dann kann eine Pflanze auch durchaus reichen.
Also Wein oder auch Beeren, Obst, das sind Dinge, die Menschen gerade gerne haben. Überhaupt ist auch mein Eindruck, dass auch in dem vergangenen Jahr schon sehr viele Menschen Naschobst sich auf Terrasse und Balkon gestellt haben. Dazu muss man eben noch nicht mal einen Garten haben. Also Wein aus dem eigenen Garten ist ein neuer Trend, das sagt Landschaftsarchitektin Claudia Vogelsang. Und neben der ja bereits üblichen Verwendung als Sichtschutz mit dem Nebenprodukt Tafeltraube gibt es eben immer mehr Gärtner, die einfach auch sich als Hobbywinzer versuchen wollen. Ja, im Wohnhaus Wein herstellen, das ist eine Frage, wie gut das halt geht. Anscheinend ja gar nicht so schwierig. Wein aus dem eigenen Garten. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Ein neuer Trend, sagt Landschaftsarchitektin Claudia Vogelsang. Ja, viele Gärtner versuchen sich als Hobbywinzer. Und ich erinnere mich, ich habe tatsächlich meinen Bericht darüber gemacht in Grefrath, hier ganz in der Nähe von Köln bei Frechen. Da gibt es auch einen mini kleinen Weinberg. Da habe ich also auch schon mal einen Wein probiert. Im Wohnhaus Wein herstellen. Ja, wie kann das funktionieren, Frau Vogelsang?
Grundsätzlich geht das schon. Es ist aber doch mit einigem Aufwand verbunden. Also man muss ein Refraktometer kaufen, mit dem man den Zuckergehalt im Beerensaft bestimmen kann. Oh, ich habe gerade ein Mikroproblem, das sage ich jetzt einfach mal so.
Aber jetzt, das war so ein bisschen vor der Nase, jetzt können wir uns wieder sehen.
Jetzt ist besser?
Ja.
Okay. Ja, und dann braucht man natürlich auch große Glasballons, in denen sich der Saft dann innerhalb von 6 bis 8 Wochen von der Gärung über Filtration und Klärung wirklich apfelreif zum Wein verwandelt. Und auf diesem Weg kann dann doch einiges schiefgehen. Und wer das Wein selber machen ernsthaft anstrebt, sollte sich dann doch auch ein bisschen ein fundierteres Buch besorgen. Und da würde ich empfehlen, das Buch von Werner Fader,
Das gab es in vielen Auflagen unter dem Titel Der Weinstock am Haus. Ist jetzt ganz massiv überarbeitet worden, auch mit neuen Tipps und neuen Sorten. Also schon 50% mehr Seiten und inhaltlich natürlich auch mehr Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen. Jetzt heißt es Wein im Garten, die besten Sorten schneiden und verwerten. Ja, und dieser Mann ist Winzersohn, hat 20 Jahre lang in der staatlichen Beratung und Forschung und Lehre gearbeitet. Der weiß, wovon er redet.
Also ganz unabhängig davon, dass am Ende der Prozedur ja Alkohol rauskommt, den Kinder sowieso nicht trinken sollen, scheint mir das Thema Hobbywinzer ja weniger geeignet für Familien, oder? Zu aufwendig und zu kompliziert, oder?
Ja, grundsätzlich gebe ich Ihnen da recht, aber nur, wenn Sie nicht in und um Berlin, Dortmund, Stuttgart oder Köln wohnen. Da gibt es nämlich Stadtwinzer. Der Kölner Thomas Eichert betreibt sein Urban Winemaking als eine Art Product Sharing. Also der eine hat Sonne und Platz und der andere hat Erfahrung und Zeit. Und beide teilen sich die Ernte. Das finde ich eine ganz tolle Idee, weil ja, also anschließend wird im gemeinsamen Gärkeller der Wein verarbeitet und jeder hat was von.
Traubensaft könnte man auch herstellen, oder? Für die Kinder?
Ja, klar.
Also dann hat man
geht ein bisschen anders, aber geht.
Als Familie was davon.
Mhm.
Vielleicht haben Sie noch einen alkoholfreien Tipp für die beruflich engagierten Eltern, die mit ihren Kindern ja trotz knapper Zeit ein bisschen denen was so gesunde Ernährung mitgeben möchten.
Ja, also da ist mein neues Lieblingsbuch Erbse liebt Radieschen. Und die ist tatsächlich so aufgebaut wie diese Kinderbücher, die da so diese, wie sagt man, so Fantasietiere entwickeln. Die sind so quergeschnitten, dann ist oben der Kopf vom Krokodil, in der Mitte ist der Bauch von der Ameise und am Ende ist der Schwanz vom Pferd oder irgendwas. Und
die Bücher kenne ich ja.
Ja, so. Und wenn Sie das jetzt hier mal sehen, dann kann man praktisch damit spielen.
Also Moment, ich rate mal. Oben Petersilie, in der Mitte ist rote Beete.
Ja.
Und was ist das unten? Bärlauch, nee, Klee.
Koriander, rote Beete und Klee.
Oje, oje. Mhm. Muss
ja
noch was lernen.
So, und dann kann man eben gucken, da sind so verschiedene Buchstaben und Farbtüpfelchen, wo die übereinander passen, was den Standort und das alles angeht. Und dann ist noch ein kleiner, kurzer Steckbrief.
Also das heißt, auf die Weise so lernt man, was man kombinieren kann.
Genau. Man lernt, was man kombinieren kann und was wichtig ist. Und ja, ich finde das toll, weil man einfach damit spielerisch umgehen kann. Und weil auch die Kinder können ja mal gucken, ne? So, wie sieht denn das aus? Und die schon lesen können, die kann, das ist ja ein kleiner Text, da können die auch mal selber rausfinden, so anfangen zu forschen. Was steckt da so hinter? Finde ich ganz toll.
Also was passt zusammen, erfährt man da.
Genau. Ja, also nach den Regeln der Mischkultur ist das gemacht. Ne? Es gibt ja Pflanzen, die sich gegenseitig mögen und solche, die sich nicht mögen.
Also alles Nötige zur Saat und zum Pflanzzeitpunkt, zum Standort, sowas gibt es dort. Alles nachzulesen im Buch Erbse liest Radieschen. Erbse liebt Radieschen. Ein neues Gartenbuchkonzept, bei dem jedes Kind mit aussuchen und planen kann, was passt zu was. Das hat Claudia Vogelsang gerade vorgestellt. Ja, mit jeweils Eltern- bzw. kindgerechten Informationshappen. Wenn alles so kurz und knapp auf den Punkt gebracht wird, kann man auch gut eben mit Kindern loslegen. Und von solchen Büchern würde man sich manchmal mehr wünschen. Nicht zu viel, nicht zu kompliziert, nicht zu fachspezifisch, sondern wirklich praktisch gedacht. Claudia Vogelsang, das ist doch das, was man zu Weihnachten dann braucht als Geschenk.
Ja, das stimmt. Da gibt es aber auch ganz viele Möglichkeiten. Also wenn man jetzt beim Buch bleibt, gibt es tatsächlich einen Nachfolger, der heißt dann Rose liebt Vergissmeinnicht. Da geht es dann um Stauden und Blumen und Gräser, was man da richtig kombinieren kann. Und das ist sehr, sehr viel komplexer. Deshalb ist es auch, hat es 3 Jahre gedauert, bis dieser Nachfolger kam. Um das so prägnant rauszuarbeiten, weil es einfach viel mehr verschiedene Arten und Sorten gibt als im Gemüsebeet, ne? Und ja, allen Bemühungen der Vereinfachung zum Trotz, wenn man das jetzt hier anschaut, das sind 16 verschiedene Farbpunkte zusammengekommen, die Kurzinfos geben zu Bodenart, Wasser, Bodenbedarf, Blütezeit und so weiter. Das ist im Einzelfall auch auf Kosten wichtiger Detailinformationen gegangen. Also zum Beispiel steht bei Aaronstab nur hautreizend, weshalb man beim Pflanzen Handschuhe anziehen soll.
Das ist giftig,
soll.
Ne?
Und das ist richtig giftig, das finde ich.
Das ist aber eine wichtige Information.
Ja, vor allen Dingen, weil diese kleinen roten Früchte, die schmecken auch noch süß. Das ist wirklich für Kinder eine Gefahr. Ne? Also das, finde ich, muss da mit rein. Aber es gibt natürlich auch noch andere einfache, schlichte Geschenke.
Ja, also man kann sich sicherlich einiges ausdenken, wenn man in den Garten geht. Was also kann man jetzt vielleicht noch tun, wenn man statt sich in den letzten Einkaufstrubel zu begeben, lieber ein paar persönliche Gartengeschenke machen möchte?
Also man könnte schöne kleine frische Tontöpfchen nehmen, ein bisschen Kies unten rein, damit die Drainage funktioniert. Und dann kleine Zwiebelchen, zum Beispiel Schneeglöckchen, diese Zwerg-Osterglocken, also die April Tears. Damit, ja, dann das ist ja letztendlich auch schon was aufs neue Jahr, auf die Zukunft, auf Hoffnung weist. Und ich finde, solche Geschenke kann man also nicht nur im Freundeskreis gut verteilen, sondern mir geht dieses Flüchtlingsthema sehr unter die Haut. Ich arbeite zum Teil auch mit Kindern mit Migrationshintergrund und ich stelle mir das als eine schöne Idee vor, den Menschen ein bisschen Hoffnung zu schenken. Und gerade so ein kleines Töpfchen hat vielleicht auch in so einer kleinen Flüchtlings-, also in diesen großen Zelten, wo die Leute so wenig Platz haben für sich, ne? Dass sie was für sich haben, was Kleines, was sie hegen können, was ein bisschen, ja, sie auch erdet, hier ankommen lässt. Und
was Hoffnung bringt, wenn etwas Neues wächst.
Genau.
Das ist ein sehr Symbol, ja, sehr symbolträchtig, sehr symbolhaltig als Beispiel. Aber so ein Geschenk ist ja sicherlich ja nicht nur für Kinder spannend, die auch was tun können,
ja,
und mitmachen können, aber auch eben für Erwachsene, die einen Garten haben. Wer jetzt so keinen Garten hat, nur so Balkon oder eine Terrasse, freuen die sich auch über Gartengeschenke. Haben Sie da eine Idee, was man da verschenken könnte?
Ach, da gibt es auch viel, was man jetzt als Gesteck machen kann, ne? So mit Tannen. Und dann gibt es diese Gaultherien, diese kleinen Pflanzen mit diesen roten und weißen Kugelfrüchten. Das sieht auch immer sehr schön aus. Und ich finde auch Windlichter ganz toll. Also zum Beispiel einfach leere Nussschalen um ein Glas kleben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man nicht viel braucht. Oder man kann in den Wald gehen und altes Harz, also es muss alt sein, es muss trocken sein, damit der Baum wirklich sicher schon abgeheilt hat, einsammeln und daraus sowas wie Waldweihrauch zu machen. Das kann man dann auch als Geschenk schön nehmen. Es wird drin zwar, aber finde ich auch eine sehr schöne Idee.
Also man muss nicht den eigenen Garten haben, man kann auch in den Wald gehen und man findet Geschenke auf eine ganz entspannte, interessante Art. Über die gärtnerischen Vor- und Nachteile eines warmen Winters haben wir gesprochen, über Blumenzwiebeln, die Sie noch setzen können, über den Rasen, den Sie am besten noch mähen sollten, über Unkraut, das leider am besten auch noch rausgezupft wird, wenn Sie im Frühjahr Ruhe haben wollen. Ja, und ansonsten gab es einige Tipps von Claudia Vogelsang noch, vielleicht für wunderbare Gartengeschenke, Geschenke aus dem Garten. Dafür ganz herzlichen Dank für diesen Überblick.
Sehr gerne.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen schöne Feiertage. Und vielleicht haben Sie ja noch die Gelegenheit, draußen an so einem schönen Tag wie heute bei 15 Grad einfach eine Tasse Kaffee im Garten zu trinken.